Schön, dass ich euch am Wort dienen darf und mal bei euch sein darf. Ich habe relativ viel gehört über die Gemeinde, nicht nur durch Lena, auch durch Daniel, durch Imi. Kenne ein paar Leute und jetzt ist es schön, euch mal alle kennenzulernen, die Gemeinde kennenzulernen. Und zum Einstieg habe ich ein paar Bilder mitgebracht. Die testen ein bisschen, wie gut euer Beamer ist und sie zeigen, glaube ich, schöne Sachen erstmal am Anfang, was ich genießen kann oder also was mir zumindest gefällt, also so ein schöner Sonnenuntergang. Kann man auch alternativ den Aufgang noch nehmen. Das ist was Schönes. Tiere finde ich eine schöne Sache und so ein Tiger kann mich begeistern. Ich habe ein bisschen Skepsis, ihm zu nahe zu kommen, aber an sich finde ich Tiger schöne Tiere. Und eigentlich, wenn ich nicht wüsste, dass er gefährlich ist, würde ich mich am liebsten da ein bisschen reinkuscheln. Also ich finde, die sind unheimlich schön. Das ist jetzt auch was, wo man mich begeistern kann damit. Berge. Es geht bei mir noch ein bisschen besser als mit dem Meer. Möglichst hoch oben. Schön genießen, allein sein, Ruhe haben. Schöne Sache. Das wäre jetzt für die andere Fraktion, die lieber am Strand liegt und das Meerrauschen hört. Oder ein gemütlicher Abendspaziergang am See entlang. Andere schöne Dinge im Leben sind Freundschaft, finde ich. Also Menschen, die mir wichtig sind, mit denen ich Zeit verbringen kann, wo das Leben einfach Spaß macht. Oder noch mehr Beziehung. Die Frau oder den Mann fürs Leben, durchs Leben gehen. Und wenn man das noch weiterzieht, kommen noch Kinder dazu und Familie und ist alles schön und gut. Und ich hoffe, dass der ein oder andere bei dem ein oder anderen Bild jetzt ein bisschen Sehnsucht hatte und oder Momente in sein Leben hochgeploppt sind, wo er das auch genossen hat, wo ihm das Freude macht im Leben, diese Dinge zu genießen. Und wenn wir ehrlich sind und diese Welt anschauen, gehört aber das auch dazu. Krieg. Naturkatastrophen. Ich füge jetzt mal noch kurz ein, Leid, Krankheit, weil das gerade Thema war mit. Und sei es nur beim Skifahren. Trauer. Streit. Wo dort, wo die Menschen sich vielleicht am engsten sein sollten, auch die größten Krisen entstehen. Und so weiter. Und ich habe jetzt zwei Kontraste aufgezeigt. Das Schöne, was wir im Leben genießen, und das, was uns kaputt macht. Woher kommt das? Woher kommt's, dass Dinge, die eigentlich doch so toll sein sollten, so schön sein sollten und wir so sehr genießen können, oft das größte Leid auslösen in unserem Leben? Und ich nehme euch da jetzt mit rein. Das wird am Anfang ein bisschen ein Sprint sein, weil ich euch in eine Predigtserie über 1. Mose mit reinnehme und da nur einen Teil mache aus unserer Gemeinde. Aber keine Angst, wir kommen dann auch in einen gemütlichen Dauerlauf, den ihr durchhaltet. Ich möchte mit euch in 1. Mose 3 hineinschauen. Weil das ist das Kapitel der Bibel, was uns die Antwort gibt, warum die Dinge, wo doch so schön sind und uns so viel geben im Leben, oft das größte Leid bedeuten und oft eben nicht den Genuss bedeuten, warum sie eigentlich da sind. Und ich setze jetzt so viel Bibelkenntnis voraus, dass ihr die ersten zwei Kapitel der Bibel kennt, wo beschrieben wird, dass Gott diese Welt einfach perfekt geschaffen hat. Dass Gott alle Argumente auf den Tisch gelegt hat, warum wir Menschen ihm vertrauen können. Er hat alles super gemacht. Mit der Krönung dahin, dass er diese Frau Adam an die Seite stellt und sie glücklich bis an ihr Lebensende leben sollten. Nein, da gab es gar kein Lebensende. Es war alles perfekt und gut. Und es gab eigentlich keinen Punkt, warum die Menschen hätten Gott vertrauen sollen. Und hier bekommen wir, warum sie es doch getan haben. 1. Mose 3, ich lade euch ein, das mit aufzuschlagen und mitzulesen. Das traurigste Kapitel der Bibel. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu der Frau, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten. Da sprach die Frau zu der Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baums mitten im Garten hat Gott gesagt, esst nicht davon, rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zur Frau, Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihren Mann, der bei ihr war. Auch er aß davon. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Und sie hörten Gott den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn unter den Bäumen im Garten. Und Gott der Herr rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Und er sprach, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Und er sprach, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du nicht gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du sollst nicht davon essen? Da sprach Adam, die Frau, die du mir zugestellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott der Herr zur Frau, warum hast du das getan? Die Frau sprach, die Schlange betrog mich, sodass ich aß. Da sprach Gott der Herr zu der Schlange, weil du das getan hast, sollst du verflucht, verstoßen aus allen Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Erde fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und zur Frau sprach er, ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühen sollst du Kinder gebären und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, aber er soll dein Herr sein. Und zum Mann sprach er, weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen. Verflucht sei der Acker um deinem Willen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähern dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen und du sollst das Kraut auf dem Feld essen. Im Schweiße deines Angesichtes sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde werdest, davon du genommen bist. Denn du bist Erde und sollst zur Erde werden. Und Adam nannte seine Frau Eva, denn sie wurde die Mutter aller, die da lebten. Und Gott der Herr machte Adam und seiner Frau Röcke von Fellen und zog sie ihnen an. Und Gott der Herr sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer und weiß, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht ausstrecke seine Hand und breche auch von dem Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich. Da wies ihn Gott der Herr aus dem Garten Eden, dass er die Erde bebaue, von der er genommen war. Und er trieb den Menschen hinaus und ließ lagern vor dem Garten Eden die Cherubim mit dem flammenden, blitzenden Schwert zu bewachen, den Weg zu dem Baum des Lebens. So viel zum Text. Ich habe ihn bewusst ganz gelesen, dass ihr den Kontext habt. Bei uns in der Gemeinde habe ich 3 ganze Predigten drüber gehalten. Die erste war, was passiert ist durch diesen Sündenfall. Was die Antwort ist, warum diese Welt kaputt war. Die zweite werdet ihr jetzt hören, wie hier trotzdem Hoffnung enthalten ist. Und die dritte, wie unsere Aufträge, die wir bekommen haben, nämlich eigentlich Gottes Schöpfung zu bewahren und weiter zu gestalten und sie zu füllen, kaputt gegangen sind. Das werdet ihr heute leider nicht mitbekommen. Aber vielleicht hat ja da jemand Lust, mal drüber nachzudenken. Was sehen wir hier jetzt? Wie gerade erwähnt, bevor ich den Text gelesen habe, Gott hat eine perfekte Welt geschaffen, von der wir alle zusammen, wie wir hier sitzen, keine Ahnung haben, wie gut und wie schön sie war. Wenn wir an die ersten Bilder zurückdenken, die ich gezeigt habe, dann sind die nur ein ganz schwacher Ausdruck von dieser Perfektion, wie diese Welt ursprünglich wirklich war. Es war genial. Und die Menschen hatten untereinander perfekte Gemeinschaft ohne Streit und mit Gott perfekte Gemeinschaft. Die konnten mit ihm spazieren gehen, ihn sehen, erleben. Und Gott hat eine einzige Sache in ihr Leben hineingestellt, nämlich diesen Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und damit war eine Frage verbunden. Vertraut ihr mir, Gott, dass ich am besten weiß, was gut und böse und gut und richtig für euer Leben ist? Oder wollt ihr selber das entscheiden? Die Frage stand im Raum. Und Adam und Eva hatten keinen Grund, an Gottes Güte zu zweifeln. Und wie wir aber hier gerade gelesen haben, drückt der Griff zu dieser Frucht genau das aus. Sie vertrauen Gott nicht mehr. Mit dem, dass sie diese Frucht essen, geht es nicht einfach nur darum, dass sie einen Apfel oder was es auch immer war, essen. Es geht darum, dass sie sagen, wir vertrauen dir nicht. Wir denken, dass wir unser Leben selber besser in den Griff haben. Und wie wir gerade in dem Kapitel gelesen haben, bricht damit alles zusammen. Es zerbricht die Beziehung, die zwischen Adam und Eva besteht. Es bricht diese Welt zusammen, geht kaputt. Und wenn ihr weiterlest, seht ihr im nächsten Kapitel, wie auch die Beziehung zwischen den Menschen kaputt geht und der eine Bruder den anderen umbringt. Ab jetzt beginnt eine gigantische Abwärtsspirale, wo die Welt ins Chaos versinkt. Ab jetzt erleben wir diese anderen Bilder, die ich vorhin gezeigt habe. Krieg, Terror, Leid, Krankheit, Schmerz und vieles mehr. Und jetzt kannst du sagen, ich hätte es anders hingekriegt als Adam. Ich hätte es besser gemacht. Es kommt ja schnell hoch, dass man das denkt, gell? Das ist eine schöne theoretische Frage, aber ich kann dir eine Antwort zumindest geben. Wenn du dein Leben ehrlich anschaust, dann bringst du damit wahrscheinlich Tag für Tag zum Ausdruck, dass du es nicht besser machst als Adam. Dass du genauso Gott nicht vertraust, ihm widersprichst und dem, was er gesagt hat, was gut wäre, wie du dein Leben lebst, dagegen handelst. Weil du meinst, du würdest es besser wissen, besser können, besser hinbekommen, als er es gemeint hat und gesagt hat. Du kannst über Adam lächeln, aber ich glaube, wenn Gott ein ehrliches Urteil über dein Leben spricht, steht dasselbe da. Wir stehen selber vor diesem Problem, vor dem auch Adam und Eva standen. Dass seit dem Tag, seit diesem Sündenfall, diese Erde kaputt geht. Und wenn Leute jetzt mit Gips und Krücken und Ähnlichem hier sind, das passt jetzt gerade rein, wenn diese Welt gerade Panik schiebt wegen einem Virus, dann bringt das nur zum Ausdruck, dass diese Welt kaputt ist, dass diese Welt eben nicht mehr so ist, wie sie geschaffen ist. Und es bringt noch viel mehr zum Ausdruck, nämlich, dass du und ich und die gesamte Menschheit mit diesem Problem nicht fertig werden. Dass wir es nicht in den Griff bekommen. Und es darf uns vielleicht gerade in Zeiten von Coronavirus und Ähnlichem wieder ganz neu bewusst werden. Wir haben diese Welt nicht im Griff. So sehr wir uns anstrengen und so sehr wir entwickelt sind und so modern, wie wir auch sind, wir leben unter demselben Problem wie Adam und Eva. Und wenn wir hier jetzt stehen bleiben würden, dann wäre ich total frustriert. Und ich bin es manchmal auch, wenn ich diese Welt anschaue. Und ich bin es nicht nur um die Menschen um mich herum, sondern ich bin es über mich selber auch. Weil ich merke, wie dieser Adam in mir drin steckt. Und ich genauso handle wie er. Aber ich habe Sehnsucht danach, nach einem Ausweg. Ich habe Sehnsucht nach dem Garten Eden, auch wenn ich nie dort war. Ich habe eine tiefe Sehnsucht, dass es mehr gibt als das, was wir hier erleben. Ich habe Sehnsucht danach, dass es eines Tages besser wird. Sehnsucht nach einer Lösung für dieses Problem der Sünde. Sehnsucht für eine Lösung, dass diese Beziehung mit Gott kaputt ist. Sehnsucht, dass diese Erde wieder in Ordnung kommt mit allen Naturkatastrophen und Umweltkrisen und was wir alles haben. Und Sehnsucht danach, dass die Beziehung zu meinen Mitmenschen wieder in Ordnung kommt. Und ich frage dich, hast du diese Sehnsucht auch? Hast du diese Sehnsucht, dass alles eines Tages gut wird? Dass es ein Happy End gibt? Dass alles perfekt wird? Dass das, was jetzt dein Leben so belastet und kaputt macht, besser wird? Und das Schöne ist, und das ist mein Hauptpunkt der Predigt heute, jetzt höre ich das Sprinten ein bisschen auf, dass in diesem traurigsten Kapitel der Bibel diese Sehnsucht angelegt ist und Hoffnung drin ist. Und das in mehreren Punkten. Und darüber müssen wir heute gehen, wo wir im Anblick des größten Unglücks, das damals passiert ist, aber auch im Anblick des größten Leides, das in unserem Leben ist, Hoffnung haben dürfen. Weil Gott Grund gibt für diese Hoffnung. Weil Gott für dein Leben Grund gibt, Hoffnung zu haben. Und das Erste, was er tut, ist, dass er anders handelt, als ich denken würde. Weil wie ich denken würde, dass Gott hier hätte handeln sollen. Und ich bin ein Mensch, ich habe immer ein starkes Gerechtigkeitsempfinden. Und wenn ich den Eindruck habe, dass jemand ungerecht behandelt wird, meistens ich selbst natürlich, nein, auch bei anderen, dann reibt da was. Und ich würde hier so handeln, weil Adam und Eva haben die Sache definitiv verbockt und in den Kahn in Dreck gefahren. Ich, wenn Gott wäre, hätte Blitze vom Himmel geschmissen, die wären tot umgefallen, ich hätte die Erde eingestampft und das Ganze nochmal irgendwie von vorne gestartet und Schluss gemacht damit. Und ich weiß nicht, wie du reagiert hättest an seiner Stelle. Aber ich glaube, wenn wir ehrlich sind, müssen wir sagen, dass das ein gutes Recht von ihm gewesen wäre. Dass er gesagt hätte, gut, Adam und Eva, wenn ihr mit mir nichts mehr zu tun haben wollt, dann will ich mit euch auch nichts mehr zu tun haben. Wir beenden die Sache hier. Vorbei. Aber Gott handelt anders. Adam und Eva handeln ziemlich genauso, wie ich handeln würde. Sie verstecken sich nämlich vor ihm. Und Gott hätte ja sagen können, jetzt lassen wir sie mal und gucken mal, was passiert. Aber nicht so, Gott. In den Versen 8 und 9 lesen wir, was irgendwann kurz danach passiert. Und da heißt es, und sie hörten Gott den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn unter den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Gott hätte das Recht gehabt, Schluss zu machen. Gott hätte warten können auf sein Chefsessel, dass die zwei mal wieder angekrochen kommen und den Bückling machen. Aber er handelt anders. Gott handelt wie Eltern, denen das Kind weggelaufen ist und die alles in Bewegung setzen, das Kind wieder zu finden. Wenn eines meiner Kinder gerade hier rausrennen würde Richtung Straße, ich würde hinterherrennen und sie suchen. Also das wäre völlig normale Reaktion. Und auch wenn ein Teenager wegläuft, und der vielleicht nicht nur um die Straße weg ist, dann würden Eltern alles tun, um ihn wiederzufinden und nach Hause zu bringen. Heutzutage nicht mehr Flugzettel verteilen, sondern Facebook und ähnliches Aufrufe zu starten. Wer hat diesen Menschen gesehen? Wer kennt ihn? Wer Facebook und sowas hat, kennt alles diese Posts, wo das geteilt wird. Wo Leute gesucht werden. Vielleicht eine Anzeige in der Zeitung schalten, Polizei informieren und alles tun, dass er diesen Menschen wiederfindet. Und so handelt Gott. Er lässt Adam und Eva nicht in dem ganzen Elend, sondern er geht ihnen nach und ruft in ihr Leben hinein. Er ruft sie zu sich. Ich finde das Wahnsinn, dass Gott so ganz anders handelt, als er handeln müsste. Anders handelt, als ich handeln würde. Gott sucht den Menschen. Gott geht über diese Erde und sucht seine Kinder, die ihm gerade ins Gesicht geschlagen haben. Geht ihnen hinterher, ruft sie. Er ist wirklich dieser Vater, der seine Kinder sucht. Und ich bin überzeugt, dass das nicht nur bei Adam und Eva damals der Fall war, sondern ich bin überzeugt, dass Gott heute noch seine Kinder ruft. Dass er tief in dein Herz hineinruft und die Frage stellt, wo bist du? Ich bin überzeugt, dass Gott heute und hier im Gottesdienst in dein Leben reinsprechen will und dich ruft, wo bist du? Dass er dich nicht lässt in der Situation, wo du in deinem Leben stehst. Der tut es ganz verschieden, mal vielleicht durch ein Traktat, mal durch eine Predigt, mal durch Lieder, mal durch Ereignisse in deinem Leben und mal durch sein Wort, wenn du es liest. Aber Gott lässt dich als Mensch nicht da, wo du bist, sondern er geht dir hinterher und ruft in dein Leben rein. Und ich bin überzeugt, dass wenn du hier bist, du diesen Ruf schon mal irgendwo gehört hast. Dass du vernommen hast, dass Gott anklopft. Das ist nicht eine Stimme, die aus dem Off irgendwo kommt oder so. Aber wo du genau weißt, dass Gott dich jetzt an der Kandare hat, wird man sagen. Dass er mit dir reden will. Dass er dir nachgeht. Dass er dich nicht einfach wegrennen lässt. Gott sucht wirklich den Menschen. Und vielleicht bist du am Wegrennen von Gott. Weißt du, wie Adam geht, dass du genau weißt, dass die Beziehung kaputt ist. Dass du dich eigentlich vor ihm nicht blicken lassen brauchst. Aber gerade dir geht er nach und ruft dich. Gerade in dein Leben will er reinsprechen und dich zu dir rufen. Und das ist für mich die erste großartigste Nachricht in diesem traurigsten Kapitel der Bibel, dass Gott den Menschen nicht lässt. dass Gott den Menschen nicht in dem Elend lässt, in dem er drinsteckt. Wir Menschen haben so viel probiert, mit dieser Situation klarzukommen und es hinzukriegen und haben es nicht geschafft. Und Gott greift jetzt ein und versucht zu handeln. Und das gilt nicht nur für Menschen, die mit Gott überhaupt keine Beziehung haben, dass er in ihr Leben reinspricht und ruft. Ich glaube, das gilt auch für uns, wenn wir Gott schon lange kennen und mit ihm eigentlich durchs Leben gehen, dass wir immer wieder Momente haben, wo wir ein bisschen weggelaufen sind von ihm, wo er vielleicht in Bereichen unseres Lebens momentan ausgeschlossen ist und nicht der Herr sein darf. Und auch da geht er nach und klopft an und versucht uns wieder gerade zu biegen, versucht uns wieder zu sich zu rufen. Gott, der uns hinterhergeht. Welch gnädiger Gott, ich finde es wirklich gut, dass er nicht einfach wartet, dass wir kommen, sondern er sucht uns. Jetzt habe ich aber ein Problem. Wenn ich was angestellt habe als Kind und ich war irgendwo im Haus unterwegs oder hatte mich in mein Zimmer zum Spielen verkrochen und es ging der Ruf Sebastian durchs Haus mit so einer bestimmten Tonlage, dann hat das nicht unbedingt dazu geführt, dass ich gerne zu meinen Eltern gekommen bin, sondern ich war erstmal ganz ruhig. Ich habe vielleicht geschaut, kann ich mich noch irgendwo aus dem Staub machen? Warum? Weil ein Problem zwischen mir und meinen Eltern im Raum stand. Und ich glaube, Adam und Eva ging es auch erstmal so. Ich glaube nicht, dass die, ach schön, er ruft uns, gehen wir mal hin, hingegangen sind. Sondern ich glaube, die sind eher so mit Zagen und Zittern ums Eck gekommen und haben sehr gespannt erwartet, was passiert jetzt. Und hatten Angst. Und vielleicht geht es dir auch so, wenn Gott in dein Leben reinspricht, dass du Angst hast. Angst, ihm zu begegnen, weil du genau weißt, dass ein Problem zwischen dir und ihm da ist. Weil du merkst, da kratzt das, da passt was nicht. Die Situation von uns Menschen ist, dass wir wie Adam und Eva versuchen, mit der Sache erstmal selber klarzukommen. Das selber hinzukriegen. Die basteln sich da so aus Feigenblättern ein bisschen einen Schutz und hoffen, dass jetzt wieder alles in Ordnung wäre. Und ich habe den Eindruck, wir Menschen sind da immer noch so. Wir versuchen seit Jahrtausenden, das Zusammenleben von uns Menschen in den Griff zu kriegen. Wie viele politische Ideen sind durch diese Welt gejagt worden, mit horrenden Zielen. Wir leben alle als Brüder zusammen und sind Brüder unter Brüdern und sind krachend gescheitert. Haben nicht funktioniert. Wir haben ja jetzt vielleicht die Hoffnung, dass wir es schaffen, die Welt, das Klima zu retten, packen noch ein bisschen Prise Sozialismus wieder mit rein und dann kriegen wir es hin. Wir schaffen das, wenn wir nur endlich jetzt alle reagieren. Und haben wieder Hoffnung, weil jetzt ein paar Menschen da sind, die uns aufwecken und uns Hoffnung machen. Wie haben wir vielleicht, oder haben so Momente, am 31. Dezember hat man die oder am 1. Januar, dieses Jahr bekomme ich es hin und dann läuft mein Leben. Und es klappt. Und wie oft hast du dir vielleicht schon vorgenommen, weil du genau weißt, in dein Leben passt was nicht. Jetzt kriege ich es hin. Ja? Die Challenge, jetzt mache ich mal ein Jahr lang jede Woche dreimal Sport. Hat bestimmt funktioniert immer, gell? Das bisher nicht hast. Und wo wir meinen, wir würden es in den Griff kriegen. Das waren simple Beispiele, wo zeigen, wir schaffen es nicht. Wir Menschen werden mit dem Fluch, der über dieser Erde liegt, nicht fertig. Wir kriegen es nicht in den Griff. Und dieses Problem, das die Bibel Sünde nennt, das alles zerstört, schaffst du nicht alleine in den Griff zu bekommen. Das braucht jemanden anders, der mit klarkommt. Und das Schöne ist, Gott nimmt Adam und Eva die Hoffnung, dass sie es selber hinkriegen können, aber er verheißt ihnen gleich, da wird jemand kommen, der schafft. Bevor er ihnen Strafen gibt, bestraft er die Schlange und gibt Hoffnung mit für Adam und Eva. Das lest ihr im 14. und 15. Vers. Ich lese jetzt den 15. nur, wo er sagt, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinen Nachkommen und ihren Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Es klingt noch ein bisschen nebulös. Aber wir haben einen großen Vorteil gegenüber Adam und Eva. Wir haben nicht nur die ersten drei Kapitel der Bibel, sondern auch alles, was noch danach kommt. Jetzt habe ich ein Problem, ich habe nur so ein Tablet hier vorne. Wenn ich die Bibel aufschlagen würde, dann würdet ihr das sehen, dass das so gegen so ungefähr ist. Wir haben mehr. Wir wissen, um wen es hier geht. Aber ich würde euch bitten, dass wir uns nochmal reinversetzen in Adam und Eva. Gott gibt ihnen Hoffnung mit, dass irgendwann ein Nachkomme von Eva kommen wird. Der schafft diese Schlange, die da steht, wie nichts anderes als Bild für diesen Fluch und für dieses Problem der Sünde über unser Leben, ihre Macht zu brechen, zu zerstören und alles wieder hinzubekommen und gut zu machen. Und wenn ihr die Bibel ab jetzt richtig verstehen wollt, dann liest sie mit der Frage, wann kommt dieser Nachkomme? Wenn ihr das ganze Alte Testament richtig verstehen wollt, dann müsst ihr diese Frage im Kopf haben. Darum geht's. Es geht nicht um die 10 Gebote im Alten Testament, sondern es geht um die Frage, wann kommt endlich dieser Nachkomme, der Schlange den Kopf zertritt? Wer bekommt's endlich hin? Und ich sage euch was, das ist eine ziemlich frustrierende Angelegenheit, da das Alte Testament zu lesen mit dieser Frage im Hinterkopf. Und die Menschen hatten diese Frage im Hinterkopf von Adam und Eva, wer die Bibel kannte. Und es war für sie frustrierend, weil ständig nämlich die Antwort war, nee, ist er nicht. Das geht mit Adam und Kain los. Adam ist ziemlich schnell durch, weil er nicht mehr lebt. Kain, ja, durch die Tat ist er auch durch. Der ist wohl nicht, der ist wie kein anderer gepackt von dem Fluch. Er lebt's nicht. Dann kommen andere Hoffnungsträger, ich mach's ein bisschen schneller. Dann kommt Noah, wo man denkt, boah, der lebt echt gut. Ja, und dann landet der stockbesoffen im Weinberg und fährt den Kahn auch in Dreck. Dann meint ihr ja, seine Söhne würden jetzt vielleicht besser laufen. Nee, klappt auch nicht. Turmbau zu Babel scheitert. Dann geht's mit Abraham los. Ihr könnt mal Sarah fragen, wie die sich gefühlt hat, wo sie da zweimal als seine Schwester vorgestellt wurde und weiter verschenkt wurde und viele andere Dinge, wo Abraham nicht hinbekommen hat. Über Isaac, Jakob wollen wir jetzt gar nicht reden. Und so. Judah taucht als der große Hoffnungsträger aus, als dem der König kommen soll. Ja, der verscherbelt seinen Bruder mit und schläft mit seiner Schwiegertochter, die sich als Hure verkleidet hat. Das soll der Hoffnungsträger sein? Klappt nicht. Mose ist schon durch, bevor er überhaupt richtig antritt. Und so könnt ihr weiterlesen. Die ganzen Könige, die auftreten. Saul als der erste König. Ist das? Puh, nein. David? Ja, boah, der startet richtig gut. Und dann läuft der Bathsheba auf den Dach spazieren. Und die Sache ist auch durch. Es klappt nicht. Keiner ist es dabei. Keiner ist dieser Hoffnungsträger. Wann kommt er? Und hey, wenn ihr dann das Neue Testament aufschlagt und tut mal so, als wüsstet ihr das nicht. Und schlagt Matthäus 4 auf. Da kommt nämlich jemand in eine extreme Versuchungssituation rein, die vorher alle anderen Hoffnungsträger in der Stärke, glaube ich, nicht mal erlebt hatten. Und ich will das nur kurz vorlesen, dass euch das wieder bewusst wird. Es ist Jesus, der da auftritt. Und wahrscheinlich habt ihr geahnt, dass um ihn jetzt gleich gehen wird. Und da heißt es, da wurde Jesus, also Matthäus 4, ab 1, da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, bist du Gottes Sohn? So sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn? So wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engel deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Darauf führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel, und siehe, da traten Engel zu ihm und dienten ihm. Wenn ihr das Alte Testament nach der Frage durchgelesen habt, wann kommt der Nachkomme, und ihr seht jeden wirklich, der auftritt, der noch so perfekt ist, scheitern, gnadenlos scheitern, weil er auch mit dem Problem der Sünde nicht klarkommt, und ihr lest das hier, dann müssen euch die Augen rausfallen. Da müsst ihr den Kopf schütteln. Da reagiert jemand auf einmal völlig anders als alle, die vor ihm aufgetreten sind. Und der Teufel führt wirklich alles ins Feld, was er hat, um ihn zu Fall zu bringen. Wirklich alle Versuchungen, was er nur irgendwie packen kann, um ihn zur Sünde zu bringen. Und er bekommt eine Watschen nach der anderen und zieht wie ein räudiger Hund ab. Das ist das Ergebnis. Wow, da passiert irgendwie was ganz anderes. Und da muss die Frage da sein, ist er dieser Nachkomme? Jetzt muss Hoffnung da sein. Jetzt muss aussehen, als würde endlich jemand da sein, der wirklich die Macht hat, mit diesem Problem der Welt klarzukommen, mit den Problemen meines und deines Lebens klarzukommen, mit der Sünde klarzukommen, die unser Leben kaputt zu beachten. Und Jesus macht es wirklich anders als Adam. Wer das genauer angucken will, kann sich zu Hause mal Römer 5 noch durchlesen. Da setzt Paulus das sehr theologisch miteinander in Kontrast, wie die zwei anders reagieren. Jesus ist diese Hoffnung. Er ist der, wo wirklich der Schlange den Kopf zertritt. Er ist der, der es anders lebt als Adam. Seit Adam stecken du und ich unter diesem Fluch der Sünde. Und jetzt kommt auf einmal jemand, der ist auch ein Mensch, aber er macht's anders als du und ich. Wir wissen, dass er auch Gott ist, aber er lebt als Mensch. Er ist wie du und ich diesen Versuchungen ausgesetzt und er lebt anders. Und Johannes sagt uns in seinem Brief im 1. Johannes 3, 8 mal, warum Jesus gekommen ist. Da sagt er erstmal, wer Sünde tut, der ist vom Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Und das ist eine harte Antwort für unser Leben, ist der Zustand. Aber dann führt er weiter. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Leute, warum Jesus auf diese Welt gekommen ist, hat einzig und allein den Grund, dieses Problem, das seit 1. Mose 3 über der Welt ist, in Ordnung zu bringen und wieder zu richten. Das Problem deines Lebens in Ordnung zu bringen. Das ist der Grund, warum er gekommen ist. Wie kommt das, dass das auch für mein Leben gilt? Dass diese Nachricht, dass Gott selbst seine Herrlichkeit verlässt, Mensch wird, wie du und ich wird, diese Sünde besiegt und das nun für mich irgendwie gelten kann, wie wird das Wahrheit? Es ist auch angedeutet in 1. Mose 3, allerdings sehr schwach. Hier müssen nämlich die ersten Tiere sterben. Ihr lest es in Vers 21, dass Gott der Herr Adam und Eva, also Adam und seiner Frau Röcke von Fellen macht und sie in Anzug, um ihre Nacktheit zu bedecken. Wenn ich mehr Zeit hätte, könnte ich auf das Nacktheitthema noch eingehen. Das war nämlich im zweiten Kapitel kein Problem. Im dritten ist es ein Problem, was aus meiner Sicht aufzeigt, dass ihre Beziehung zu Gott zerstört ist und wodurch sie Kleidung brauchen, um ihre Nacktheit zu bedecken. Aber hier müssen Tiere sterben, damit Adam und Eva begleitet werden können. Und das ganze Alte Testament hindurch muss ständig Tiere sterben, damit diese Schuld irgendwo gesühnt wird und ja, die Beziehung zu Gott wieder ein Stück weit passen darf. Und das ist die Antwort, die ihr wahrscheinlich alle kennt. Paulus schreibt es im 1. Korinther 15, 3, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift. Das, was hier nur schwach angedeutet wird, dass Tiere sterben müssen, wird in Jesus Realität. Dass dieser Sieg über die Sünde passiert, indem er sein Leben lässt. Indem er diese Schuld bezahlt, die seitdem auf dir liegt. Die du eigentlich hättest bezahlen müssen, indem dir das zugerechnet wird. Und indem, dass er stirbt. Er, der wo so perfekt gelebt hat, der wirklich gerecht war, besiegt er den Teufel und besiegt dieses Problem, das über dieser Welt ist. Jesus hat die Schuld bezahlt und den Fluch besiegt und stellt die Verbindung zu Gott wieder her. Dadurch wird er zum Retter und Erlöser und Heiland unseres Lebens. Er ist wirklich der Nachkomme, der diese Schlange besiegen konnte und ihre Macht brechen konnte über den Fluch der Sünde. Wie wird das jetzt also Realität für mein Leben? wenn ihr Jesus selber hört, sagt er in Markus 1, 15, aber an vielen anderen Stellen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das ist seine Antwort. Was bedeutet es? Wir kennen das wahrscheinlich alle, aber vielleicht nochmal zusammengefasst. Dass er sagt, erkenn, dass du wirklich unter diesem Fluch und diesem Problem der Welt stehst. Dass deine Beziehung zu Gott kaputt ist, dass du ein Sünder bist, wie es die Bibel nennt. Und bekenn, dass das wirklich dein Problem ist. Bekenn, dass du selber damit nicht klarkommst. Und dann erkenn aber, dass ein anderer damit klargekommen ist, nämlich Jesus Christus. Dass er es geschafft hat, diese Macht zu brechen und zu besiegen. Und dass du seine Hilfe brauchst. Und jetzt passiert das, was Wahnsinn ist. Nämlich, dass Gott etwas macht mit Jesus. Du machst ein Tauschgeschäft mit ihm. Er nimmt nämlich deinen Fluch, der auf dir liegt, nimmt dieses Problem der Sünde auf sich, bezahlt dafür am Kreuz und besiegt dadurch diese Macht des Teufels. Und Gott sagt aber noch was viel Schöneres. Sein perfektes Leben, das er gelebt hat, dieses, dass er es eben hinbekommt, zu leben, dass er es hinbekommt, so zu leben, wie Gott sich wünscht. Die Bibel würde dein Fachbegriff sagen, seine Gerechtigkeit, die wird dir zugerechnet. Die gilt jetzt für dein Leben. Gott sieht dich jetzt so, wie er ihn sieht, wie er das gelebt hat. Luther hat es den fröhlichen Tausch oder fröhlichen Wechsel genommen. Und das war seine große Erkenntnis der Reformation, wo er nicht mehr nur diesen heiligen Gott gesehen hat, der spricht, Adam, wo bist du? Und ihn zu sich ruft. Das ist er, das ist Gott. Aber wo auch die andere Seite Gottes gesehen hat, der eine Lösung für das Problem der Sünde schafft. Der selbst reingeht in diese Welt und dieses Problem der Sünde aus der Welt schafft. Und der jetzt jeden, der umkehrt, der Buße tut und der sein Vertrauen wieder auf Gott setzt, also da wieder hinkommt, wo wir eigentlich in 1. Mose 2 als Menschen stehen sollten. Gott zu vertrauen, dass er es kann, uns durchzubringen. Dass er in der Lage ist, uns zu retten. Dass er in der Lage ist, diese Welt in Ordnung zu bringen. Dich und mich in Ordnung zu bringen. Dass wir ihm wieder vertrauen. Ja, der wird gerettet werden. Und ich möchte dich heute fragen, worauf du dein Vertrauen setzt. Auf dieses Evangelium. Die großartigste Botschaft, die je durch diese Welt geht, die nämlich sagt, dass dieser Nachkomme da ist, dass er gefunden ist und dass er dich wirklich retten kann oder auf deine eigenen Leistungen. Versuchst du dich selber aus dem Sumpf zu ziehen? Ja, indem man sich im Sumpf steckend an den Haaren versucht hochzuziehen, was nicht ganz funktioniert? Oder lässt du Jesus dran? Vertraust du ihm, dass er derjenige ist, der allein in der Lage ist, dich zu retten und zu erlösen? Und wenn das schon lange für dein Leben gilt, dann weiß ich, dass der Teufel immer wieder kommt und uns Angst machen will und uns Sorge machen will und uns dazu bringen will, dass wir immer wieder damit anfangen, dass wir doch dieses und jenes noch leisten müssten, dass wir gerettet würden. Und dann dürfen wir in bester Luther-Manier in den Kopf schmeißen, dass Jesus längst bezahlt hat und er keine Macht mehr über dich und mich hat. Und dass wir in unserem Leben doch nichts mehr anders wollen. Und ich hoffe, dass du nichts mehr anders willst, als dich an ihn zu hängen, deine ganze Hoffnung auf ihn zu setzen, weil er dich führen wird. Und alle, die auf ihn vertrauen, die ihr Leben ihm übergeben haben, die dürfen die Hoffnung haben, was Petrus uns im zweiten Brief schreibt, nämlich in 3,13, dass wir auf einen neuen Himmel und eine neue Erde warten nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Wisst ihr, was er da sagt? Dass die, die ihre Hoffnung auf diesen einen Nachkommen setzen, eines Tages erleben werden, dass wirklich alles gut wird. Dass wir eines Tages erleben werden, dass dieser verheißene Nachkomme wiederkommen wird. Und wirklich diese Welt in Ordnung bringen wird. Wirklich alles perfekt machen wird. Dass wirklich eines Tages alles wieder gut wird. Dieser große Schöpfergott, dieser Schöpfer, der alles perfekt gemacht hat, dem wir Menschen so viel Leid gebracht haben, schafft selbst die Lösung. Und ich möchte dich fragen, ist das nicht Hoffnung im Anblick des traurigen Zustandes unserer Welt? Des vielleicht manchmal auch traurigen Zustand deines und meines Lebens. Jesus ist in der Lage, alles gut zu machen. Freust du dich darauf? Wir Christen müssen nicht die Apokalypse an die Wand malen. Egal was passiert, egal welche Viren über diese Welt wandern, wir haben Hoffnung weit, weit darüber hinaus, weil wir Jesus kennen, weil wir den Sieger über den Fluch kennen. Amen.